Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Barthof.
Hi, grüß dich Carsten und ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörer, egal wo sie sich gerade befinden. Ob im Lockdown, eingeschlossen daheim oder an der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit. Es gibt ja viele Möglichkeiten, unseren Podcast zu hören. Das ist das Schöne an einem Podcast. Man kann irgendwelche Sachen nebenbei machen. Und deswegen lasst es euch gut gehen die nächsten paar Minuten und genießt unseren Podcast. Denn wir haben am nächsten Wochenende endlich wieder nach einer, mittelgroßen Pause, für mich, für die meisten wahrscheinlich eine kleine Pause, endlich wieder eine UFC-Veranstaltung.
Ja, knapp einen Monat ohne UFC-Event. Jetzt ist es wieder soweit im Main-Event. Ja, ich fange gar nicht mal beim Main-Event an, weil darüber kommen wir gleich zu sprechen. Aber jetzt sehen wir wieder eine UFC Fight Night und damit läutet die UFC auch die tolle Fight Week ein, denn wir haben dann quasi binnen 7 Tagen 3 Events. Sonntag, Samstag, Sonntag. Oder halt Samstag, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, beziehungsweise Samstag, Mittwoch, Samstag, je nachdem, weil in Amerika ist es Samstag, bei uns ist es Sonntag. Wir starten mit, einer UFC Fight Night. Im Main Event haben wir Max Holloway, aber ich würde sagen, wir fangen nicht beim Main Event an, oder?
Carsten, ich bin da vollkommen frei. Ich freue mich auf jeden Kampf, der da kommt. Und für eine Fight Night, finde ich, haben wir da ein paar interessante Kämpfer auf der Karte, oder?
Ja, im Co-Main Event einen alten Bekannten mit Carlos Condit. Ich meine ja, der hatte zuletzt ziemlich, ziemlich gut gewonnen. Deshalb bekommt er auch den Spot. Aber Condit im Co-Main wundert mich auch ein bisschen tatsächlich.
Warum? Ich meine, er war jetzt auch nicht mehr ganz top of the pop, könnte man sagen. Hat in der Vergangenheit auch viele Verletzungen gehabt, hat sich wieder ein bisschen zurückgekämpft. Aber ich finde, es ist ein super, super Co-Main-Event-Fight.
Also, gut, Condit hat halt aus seinen letzten 6 Kämpfen 5 verloren.
Ja, aber er hat seinen Namen, er hat ja großartige Schlachten geschlagen, hat tolle Kämpfe immer gegen super Gegner gehabt. Da waren ja nie irgendwelche Gurken dabei, die er gekämpft hat. Er war mal Interims-Champion, wenn ich mich nicht irre. Und seine Kämpfe an sich sind eigentlich immer spannend. Und das Gleiche kann ich eigentlich von Matt Brown sagen. Gut, er hat ja noch keinen Gürtel gehabt und hat vielleicht auch nicht so einen tollen Kampfrekord. Aber er hat durchaus spektakuläre Kämpfe gemacht und Matt Brown macht immer Spaß, irgendwie zuzuschauen. Der ist natürlich jetzt auch schon in die Jahre gekommen mit seinen 40 Jahren, seinen 40 Lenzen. Aber die Kämpfe, die er gemacht hat, waren immer spektakulär. Er hat auch die Besten gekämpft, leider immer gegen die Besten verloren. Da konnte er halt dann ganz an der Spitze nicht mithalten. Aber ich sehe den immer gerne, weil das ist halt auch einer, der entweder durch K.O. gewinnt oder durch K.O. verliert. Ist keiner, wo man in seinem Kampfrekord da viele Decisions hat. Also ich sehe ihn gerne. Und die beiden werden sich eine Schlacht liefern, denke ich.
Ja. Apropos K.O., wir haben ja auch Joaquin Buckley. Dessen K.O. ist ja letztes Jahr um die Welt gegangen, ne?
Definitiv. Also einer der spektakulärsten und schönsten Knockouts. Der eine oder andere erinnert sich mit dem gedrehten Sidekick. Ja, auch da freue ich mich drauf. Der hat auch gar keinen schlechten Gegner. Der macht auch Spaß zuzuschauen. Also auch das wird ein interessanter Fight. Also da bin ich mal gespannt. Und ich glaube, viele sind auch gespannt, wie die Geschichte mit Buckley weitergeht. Ob der vielleicht nochmal so einen spektakulären K.O. macht oder ob es das war. Sein Gegner ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hat natürlich jetzt in der Vergangenheit mehrfach hintereinander verloren. Das heißt, für den geht es hier schon um die Wurst.
Ja, gut, Buckley ist auch jemand, der hatte 4 Kämpfe abgeliefert letztes Jahr. Eine Niederlage gegen Kevin Holland, aber die hat er wieder wettgemacht mit diesem Knockout, den er dann danach landen konnte.
Ja, aber der Kampf gegen Kevin Holland, der war geil. Das war ein richtig guter Kampf, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Mir haben beide sehr, sehr gut gefallen. Und das war, okay, er hat durch K.O. verloren, aber die waren schon irgendwie auf Augenhöhe. Also er war da nicht so unterlegen und es war ein richtig geiler Kampf mit den beiden.
Ja, sein Gegner hat auch schon gegen Kevin Holland verloren. Also, Kevin Holland, ja, ich hoffe, der kämpft auch bald wieder, ne? Auf den, das ist auch so ein Kämpfer, den hat man richtig lieben gelernt letztes Jahr.
Definitiv. Ich glaube auch nicht, dass der uns lange warten lässt, weil der ist heiß wie Frittenfett. Und er hat ja wirklich in kurzer Zeit letztes Jahr viele Kämpfe gemacht. Und ich glaube, wenn jemand in so einem Flow drin ist und es gerade gut läuft, dann sollte man das noch nicht unterbrechen. Also ich finde auch, er würde sich jetzt keinen Gefallen tun, wenn er jetzt zu lange wartet, bis er den nächsten Kampf annimmt. Also wir können nur hoffen, dass die UFC ihm da auch möglichst schnell wieder einen guten Kampf beschert. Ich weiß nicht, ob du schon was gehört hast, wann er wieder kämpft. Aber ich denke mal, das wird jetzt noch im ersten Viertel des Jahres sein. Also die ersten 3 Monate. Ich rechne fest, Januar, Februar, März irgendwann einen Kampf von ihm.
Ich meine, der soll bald gegen Derek Brunson kämpfen. Bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, da war irgendwas gegen Derek Brunson.
Das wäre schon eine Herausforderung. Also.
Ja. Irgendwas in die Richtung war da. Ich schaue gerade eben. Ja, tatsächlich, am 20. März soll er gegen Derek Brunson kämpfen in der Fight
Night. Gar nicht Unrecht gehabt. Ja.
Jo, so, genau. Santiago Ponzinibbio ist auch einer, den unterschätzen viele im Welterweight. Ja. Mit Rekord 27-3 ist ordentlich. Kann man nicht meckern.
Das ist ein mega Kampfrekord.
Hat jetzt ein paar Siege in Folge und trifft aber auf Yingliang Li, den man auch nicht unterschätzen darf. Ich meine, der hatte mal, ja stimmt, hier gegen David Zawada hat er gekämpft. Da hat der David Zawada in der 3. Runde gefinisht. Über David Zawada kommen wir auch gleich zu sprechen. Der deutsch-polnische Kämpfer. Denn der wird in den Prelims kämpfen. Ja, Matthias, wir haben wirklich einige wirklich gute Kämpfe. Ich denke, man sollte Santiago Ponzinibbio nicht vergessen. Vor 3 Jahren hätte ich noch gesagt, das ist einer, den sehen wir bald mit Gold um die Hüfte. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich denke, ja, er wird auch nicht mehr jünger. Auf der anderen Seite ist er ein wirklich starker Kämpfer. Joaquin Buckley, auf den kann man sich freuen.
Ich meine, ja, wenn ich kurz unterbrechen darf, diesen Santiago, mich wundert es, dass der noch so weit hinten ist in der Liste bei den Welterweights. Der ist nicht in den Top 15, meine ich. Der hat einen mega Kampfrekord und der hat Neil Magny K.O. geschlagen. Der hat Mike Perry besiegt und er hat auch einen geschlagen, den ich richtig gut fand früher, diesen Gunnar Nelson, den ich echt als stark empfunden habe. Also der hat auch jetzt die letzten 7, 8 Kämpfe alle gewonnen. Also mich wundert es, dass er nicht in Top 15 ist.
Ah, hat er seinen letzten Kampf 2018.
Ja gut, das kann durch einen Grund sein. Ist die Frage jetzt, warum er so lange nicht gekämpft hat. Meistens hängt das ja damit noch Verletzung zusammen, ne?
Ja, wenn ich mir jetzt schaue, er hat 2017 3-mal gekämpft, 2018 nur 1-mal und seitdem nicht mehr, dann muss es da schon irgendwas... Da muss
irgendwas passiert sein und das macht einem halt dann wieder ein bisschen Sorge. Und dann kann man natürlich verstehen, warum so ein Top-Kämpfer mit einem super Kampfrekord nicht den Top 15 ist, ne? Obwohl er jetzt auch schon 7 Jahre bei der UFC ist.
Ja. Ja.
Ich denke, der war bestimmt verletzt. Da ist irgendwas gewesen. Aber vielleicht erfahren wir es ja am Wochenende.
Ja. Im Main Event, da haben wir einen der besten Fights, die man überhaupt buchen könnte im Federgewicht, in meinen Augen. Calvin Kattar gegen Max Holloway. 5 Runden gehen die beiden. Boah, für Max Holloway geht es auch um ziemlich viel, ne?
Ja, der hat natürlich jetzt schwere Kämpfe hinter sich gehabt oder hinter sich gebracht, wie auch immer. Umstrittene Kämpfe, auf jeden Fall. Das Spannende finde ich ja an Max Holloway, also guckt man sich jetzt beide Athleten an, haben die ja einen sehr ähnlichen Kampfrekord. Holloway 21-6, Kattar 22-4, das weicht also nicht so sehr voneinander ab. Aber schaut man mal, wie lange Max Holloway schon an der Spitze der UFC ist, der ist ja fast schon 10 Jahre dabei und er hat ja wirklich jeden, aber auch jeden gekämpft. Mal ganz davon abgesehen, die Top-Leute mehr als einmal. Jose Aldo hat er 2-mal gekämpft, Alexander Volkanovski, ich weiß gar nicht, Frankie Edgar hat er, glaube ich, nur 1-mal gekämpft. Also auch ein absoluter Ausnahmekämpfer.
Gegen McGregor hat er schon gekämpft auch.
McGregor, ja. er hat alle schon gekämpft. Also er hat wirklich die Besten gekämpft. Er hat nie schlecht ausgesehen, finde ich. Gut, gegen McGregor, das war jetzt nicht so das Sahnehäubchen, aber ansonsten seine vergangenen Kämpfe, auch wenn er verloren hat, sei es jetzt gegen Alexander Volkanovski oder gegen Dustin Poirier, das war jetzt nicht so schlecht. der Kampf. Und bei Volkanovski war es auch sehr umstritten. Also der hat, wie gesagt, seit langem immer nur an der Spitze gekämpft. Und ich dachte immer schon, der wäre viel älter, weil gefühlt ist der schon so lange dabei. Aber der ist ja gerade mal 29, 30 Jahre alt. Das finde ich echt spektakulär. Wenn du schon alle Top-Kämpfer gefightet hast und bist noch keine 30.
Ach, Holloway ist echt erst 29. Das schockiert, ja, das schockiert mich auch, ja, gerade ein bisschen. Genau.
Das hat mich auch so überrascht, weil man empfindet den als viel älter, weil er schon so lange dabei ist und immer nur Top-Fights gemacht hat. Und dann guckt man auf sein Alter und denkt, wow, 29? Krass, oder?
Ja, der hat 2012 sein UFC-Debüt gegeben.
Fast 10 Jahre, also 8, 9 Jahre jetzt dabei, ja, und wirklich nur Top-Fights gemacht. Also da waren so gut wie keine Gurkenkämpfe. Wenn du mal seinen Kampfrekord anschaust, da sind alles nur Namen, die man kennt.
Vielleicht mit zwei Namen. Er hat auch zweimal gegen Poirier gekämpft zum Beispiel eben. Also Wahnsinn. Der hat wirklich, ja, das darf man ja nie vergessen. Klar, auf dem Papier hat Ferguson, wie komme ich jetzt auf Tony Ferguson? Auf dem Papier hat Holloway 3 aus seinen letzten 4 Kämpfen verloren. Er hat gegen Poirier verloren und zweimal gegen Volkanovski.
Ja.
Aber das waren, dieser eine Fight gegen Volkanovski war sauknapp und der Kampf gegen Poirier war auch knapp. Der eine Fight gegen Volkanovski war eindeutig, der erste Kampf, als er seinen Gürtel verteidigt hat.
Ja.
Aber Holloway hat es immer noch drauf. Und wir haben im Fight gegen Brian Ortega gesehen, wie sehr er es sogar noch drauf hat. Und er ist immer noch ein unfassbar starker Kämpfer, das dürfen wir nicht vergessen. Auf der anderen Seite ist ein Calvin Kattar hungriger denn je. Der riecht hier seine Chance, der wittert seine Chance.
Ja, definitiv. Ich meine, wenn er das Ding gewinnt, dann macht er einen richtigen Sprung nach vorne. Vielleicht könnte dann der nächste Kampf für ihn auch schon ein Titelkampf sein.
Davon gehe ich persönlich aus. Ich denke, wir sehen Volkanovski gegen Ortega und später sehen wir dann den Sieger aus Holloway versus Kattar gegen den Sieger aus Volkanovski-Ortega.
Ja. Definitiv.
So meine Theorie.
Ja, sehe ich auch so, dass er, also Kattar, das wird der Kampf für ihn. Wenn er das Ding gewinnt, wird er als nächstes einen Titelkampf kriegen. Das sehe ich ja, ganz sicher eigentlich.
Ja.
Man schaut sich die Leute an, die vor ihm sind. Ich glaube es nicht, dass er ihm, wie gesagt, Max Holloway ist Nummer 1 und wenn du den ersten auf der Rangliste schlägst, der Max Holloway hat ja auch den letzten Kampf wirklich knapp verloren. Böse Zungen sagen sogar, er hätte gewonnen. Das wäre eine Fehlentscheidung gewesen. Kann man sich drüber streiten. Ich hatte ihn, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, vorne. Aber gut, war ein saustarker Kampf, auch von Volkanovski, knappes Ding. Aber wie gesagt, wenn er den schlägt, den Max Holloway, dann ist er auf einer Stufe mit allen anderen und sollte dann auch den Kampf gegen Volkanovski wahrscheinlich kriegen.
Absolut. Hätte ich auch Bock drauf.
Ja, weil die vor ihm sind, wie Sabit oder Rodriguez, die sind halt auch so unbeständig. Die kommen nicht aus den Füßen, haben beide so ihre Probleme.
Sabit auch mit der Ausdauer, das ist ein großes Problem.
Ja.
Du hast eine Ausdauer von Sabit und dann hast du auf der anderen Seite eine Ausdauer von einem Volkanovski. Das sind zwei ganz unterschiedliche Level, was seine Ausdauer angeht. Mhm. Und schaut euch einfach mal Sabit gegen Jeremy Stephens an oder schaut euch Sabit gegen Calvin Kattar auch an. Sabit sieht am Anfang immer wahnsinnig gut aus, aber je länger der Kampf geht, desto schlechter sieht er aus. Und da sehe ich das Problem, weil ein Volkanovski kann 5 Runden gehen, ein Holloway kann auch 5 Runden gehen. Aber Sabit eben nicht. Zumindest nach dem, was wir in seinem Fight gegen Stephens gesehen haben oder gegen Kattar. In nahezu jedem Kampf, der über die Entscheidung geht, hat man sich gesagt, wäre der Kampf ein 5-Runden-Fight, hätte er verloren.
Mhm. Wobei Sabit jetzt sagen wird, ja, Moment mal Leute, ich habe aber Calvin Kattar geschlagen.
Ja, aber das ist ja dasselbe wie bei Andrade und Rose Namajunas. Ich sage immer wieder, wenn ich über diesen zweiten Kampf von Rose und Jessica Andrade rede, ich denke, hätten wir da nicht nur 3, sondern 5 Runden gesehen, hätte Andrade sie wahrscheinlich sogar besiegt.
Das ist auch der Grund, warum ich immer gegen, also bei denen, die jetzt noch, also wenn er Sabit einen Titelkampf machen würde gegen Volkanovski oder gegen Max Holloway, ich würde immer gegen Sabit tippen, weil ich einfach meine, dass der in den letzten Runden geht ihm das Gas aus und dann wird er zerlegt von einem Holloway oder von einem Volkanovski.
Absolut.
Weil die, hast du ja in den letzten Kämpfen gesehen, was die in den 5 Runden an einem Tempo gehen, auch in Max Holloway gegen Dustin Poirier, was da 5 Runden Action war, Junge, 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 das ist halt ein ganz anderer Druck, ganz anderes Vollgas, als das, was ein Zabit gewöhnt ist. Also, da bin ich mal gespannt. Wobei, der muss auch erstmal seinen Kampf gegen Yair Rodriguez gewinnen. Den Jungen finde ich auch super. Und das sind beides spektakuläre Techniker im Stand. Vielleicht Zabit etwas stärker am Boden. Aber das Ding muss erstmal gewonnen werden. Also da würde ich Yair Rodriguez auch nicht unterschätzen.
Meinst du, Holloway schafft es nochmal zum Gürtel?
Boah, ich meine, er hat jetzt 2-mal gegen Volkanovski verloren. Er müsste ein bisschen Glück haben. Er müsste ein bisschen Glück haben, dass zum Beispiel Volkanovski gegen Brian Ortega verliert und dass er dann nochmal die Chance kriegt gegen Ortega und den dann wegputzt und es dann nochmal zu einem dritten Kampf kommt. Ansonsten wird es, glaube ich, schwierig für ihn. Ansonsten, denke ich, wird man erstmal anderen in der Gewichtsklasse die Chance für einen Titelkampf einräumen.
Das wäre aber natürlich auch ein geiles Ding, ne? Ortega gewinnt gegen Volkanovski und dann...
Ja, durch eine Submission oder sowas.
Ja, ne? Und dann sehen wir Holloway gegen Ortega 2. Wobei, ja. Ortega hat sich auch stark verbessert im Stand. Das haben wir gesehen gegen Korean Zombie.
Das ist richtig. Aber wenn er dann gegen Max Holloway kommt, wie stark ist die Niederlage noch im Kopf drin? Weil wer sich an den Fight erinnern kann, das war schon eine Schlacht. Also wie Max Holloway da Gas gegeben hat. Ich meine, Brian Ortega hat da gekämpft wie ein Löwe, aber der sah halt am Ende des Kampfs aus, als wäre so ein D-Zug über ihn drüber gefahren. Das ist ja auch im Kopf von so einem Kämpfer drin. Ich finde, er ist super zurückgekommen. Ich meine, so eine Niederlage verändert einen Kämpfer und das muss man erstmal wegstecken. Und er hat es anscheinend weggesteckt. Gegen Korean Zombie muss man halt auch erstmal gewinnen. Und da bin ich mal gespannt, ob er dann auch bei einem Rückkampf gegen Max Holloway auch seinen Kopf davon frei bekommt, von dieser harten Niederlage.
Ja, kann man nicht anders formulieren.
Ja, aber jetzt müssen wir natürlich nochmal einen Schritt zurückgehen, nicht zu den Hauptkämpfen, sondern wir haben ja einen deutsch-polnischen Athleten, David Zawadzki, der wahrscheinlich, ja, laut Liste macht er den ersten Kampf, dann können die natürlich unsere deutschen Zuschauer nur sehen, wenn sie einen Fight Pass haben. Ne?
Seinen Gegner kennen wir ja schon, ne? Denn Ramazan Emeev, der hat ja gegen Niklas Stolze damals gekämpft. Und nun kämpft David Zawada gegen Emeev. Mal schauen. Ich hoffe, David Zawada gewinnt. Ich drücke ihm die Daumen. Da ist mir egal, gegen wen er kämpft. Kämpft ein deutschsprachiger Kämpfer, dann hat er meinen Support. Das ist ganz normal. Seinen letzten Kampf hat Zawada gewonnen. Gegen den Cousin von Khabib war das sogar.
Das war spektakulär mit Submission. Also da
in der ersten Runde. Ein Nurmagomedov zum, ja, ich weiß gar nicht, ob er abgeklopft hat, aber er hat gegen einen Nurmagomedov durch Submission gewonnen. Nicht übel.
Mhm. Wobei der Gegner, den er jetzt bekommt, der ist schon nicht schlecht, oder?
Ja, der kann gut grappeln, das haben wir gesehen gegen Stolze.
Mhm. Also das wird auf alle Fälle spannend, ja.
Ja,
ja, cool. Ich glaube, dann hätten wir zu dieser Fightcard das Wesentliche gesagt, oder?
Ja, das sind, denke ich, die wichtigsten News und die spannendsten Kämpfe und so weiter. Das heißt, ja, wir gehen da nicht einzeln auf jeden einzelnen Kampf ein, weil viele kennen die Kämpfer auch nicht und wir können auch nicht über jeden Kämpfer wirklich so viel erzählen.
Ja, so gut, ja. So gut habe ich die nicht im Kopf. Ich denke, das Wesentliche haben wir gesagt, aber müssen wir eigentlich den Event am Mittwoch auch besprechen oder nehmen wir uns das nächste Woche?
Lass mich mal überlegen.
Kommt doch an, wann wir aufnehmen, die nächste Folge, ne?
Ja, Moment. Nein, es kommt ja drauf an. Soll unsere McGregor-Prognose die 100. Episode werden oder unsere Meinung zu McGregor-Fight? Nee, ich denke, ja, wir könnten Montag theoretisch nochmal eine Episode aufnehmen.
Okay.
Weil dann wären wir rechtzeitig für Mittwoch da. Und dann geben wir dann auch gleich unsere Prognosen für McGregor ab. Weil sonst müssten wir... Oder wir nehmen es danach auf. Aber mir ist es egal. Das hätten wir jetzt vorher...
Ja,
genau. Das sollten wir nicht im Podcast gerade besprechen.
Nee, es interessiert uns ja die wenigsten, was wir so treiben.
Ja. Gut.
Ja, gut. Wenn wir also die nächste Fight Night dann erst nächste Woche besprechen, dann... Da sind wir heute weitestgehend durch. Gibt es noch ein paar interessante News, die du mir erzählen könntest, die ich vielleicht noch nicht mitbekommen habe? Ich meine, du bist ja voll drin in der Materie als Profi-YouTuber. Ich meine, die Zuhörer kennen wahrscheinlich alle deinen Kanal. Da gibt es ja fast täglich irgendwelche super Updates und tolle Videos. Irgendwas, was ich verpasst habe, was ich wissen müsste?
Ich glaube, über Chandler haben wir schon gesprochen, ne? Und Hooker.
Chandler und Hooker werden gegeneinander kämpfen, was ich super spannend finde. Aber ich glaube, was wir noch nicht angesprochen haben, was ich jetzt mitbekommen habe, Ngannou gegen Stipe ist fest gebucht, oder?
Ah, fest gebucht noch nicht, aber man will den Kampf im April haben. Da ist man dran und das passt, denke ich auch. Also ich denke, wir werden im April Pay-Per-View dann Stipe gegen Ngannou sehen.
Im April?
Ja.
Na gut. Das ist, aber was wir noch nicht gehört haben, ist, wann Jon Jones seinen ersten Heavyweight-Kampf macht, ne?
Ich glaube, der wartet. Der wartet einfach nur ab, glaube ich. Er kriegt direkt den Champion.
Echt?
Er ist ja nicht mit einer Niederlage oder so. Der ist ja immer noch mit seinen 15 Siegen in Folge, die er da hat. Also.
Aber das wird krass. Stell dir vor, Stipe verliert, Ngannou gewinnt und der nächste Schwergewichtskampf, der um den Titel geht, wäre dann Jon Jones gegen Francis Ngannou. Boah, kriege ich jetzt schon Scheiße.
Oder Stipe gegen Jon Jones. Die zwei einzigen Männer, die es geschafft haben, Cormier zu besiegen.
Treffen aufeinander.
Ja. Cormier wurde nur von zwei Leuten besiegt in so vielen Kämpfen. Und das sind eben Jones und Stipe.
Ja. Das heißt schon was. Ja, haben wir sonst noch eine Paarung, die man jetzt bekannt gegeben hat die letzten Tage?
Piotr Jan gegen Sterling kommt im März.
Ach, ja. Finde ich auch super. Stimmt. Das wird auf alle Fälle auch ein spannendes Ding.
Usman gegen Burns steht im Februar.
Das steht fest, ist auch gar nicht mehr so lang hin, ungefähr einen Monat.
Ja.
Dann haben wir einen neuen Champion in der Gewichtsklasse.
Ja, schauen wir mal, wenn es soweit ist. Wäre mir neu, dass Usman jetzt schon gegen Covington kämpft. Aber ich weiß, Matthias, das ist ein anderes Thema.
Ach so, Colby Covington gegen Masvidal ist noch nicht sicher, ne?
Nee, da arbeitet man dran. Du weißt ja, wie es ist mit den Verhandlungen und Masvidal. Und Covington, der ist auch nicht ohne.
Ja, meinst du, sind beides so Drecksäcke?
Ja. Vor allem, wenn sie wissen, dass die UFC diesen Kampf unbedingt haben will.
Ja, gerade Masvidal, weil Masvidal schätze ich so ein, der hat so eine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung, oder? Der macht so cool und abgeklärt. Ich glaube, den interessiert nur eins und das sind die Dollarzeichen, oder?
Ja, klar. Es ist ja auch sein Geschäft, sein Business.
Also bei Masvidal habe ich nicht so den Eindruck, dass der sich interessiert für irgendeinen Titel oder für irgendeinen Gürtel, sondern bei dem habe ich immer so den Eindruck, der kämpft wirklich nur für die Kohle. Alles andere ist dem irgendwie scheißegal. Der kommt von der Straße, der kommt von seinen Hinterhofkämpfen und er hat schon den ersten Kampf für Kohle gemacht und wird auch alle seine weiteren Kämpfe, glaube ich, nur für Kohle machen. Während so ein Khabib ja immer so erzählt hat, so mehr für die Ehre und für die Legacy und bla bla bla. Ich glaube, ist der Masvidal komplett das Gegenteil. So einer, der richtiger Geldsack.
Vermutlich nimmt er auch deshalb einen Kampf gegen Covington an, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kampf anders aussehen soll als Usman gegen Masvidal.
Ja. Ja, so schätze ich ihn ein. Aber es ist ja vollkommen legitim. Ich meine, mit einer der besten Gründe, sich da einen Schädel einschlagen zu lassen, ist, glaube ich, eine Menge Geld. Weil am Ende des Tages musst du halt gucken, wann ist deine Karriere zu Ende?
Ja.
Ende 30. Spätestens solltest du überlegen, in den Ruhestand zu gehen. Ja, und da müssen normale Menschen in Anführungsstrichen noch 25 Jahre ungefähr arbeiten.
Plus, klar, von der Aussage her, er hat eine tolle Legacy, kann ja keine Rechnung bezahlen.
Ja.
Muss man auch dazu sagen.
Ist jetzt nicht böse gemeint, wenn ich das so sage. Ich kann es durchaus verstehen, wenn einer sagt, pass mal auf, der einzige Grund, warum ich noch kämpfe, ist Kohle. Ja. Und bei Conor McGregor war es ja eigentlich auch mal so, wenn man sich seine Geschichte so anschaut. Und das ist ja eigentlich das Schöne, warum er auch so viele Fans hat. Er kommt ja wirklich von ganz unten.
Sozialhilfe.
Ja. Genau, seine Mutter musste ihm das Training bezahlen, weil er rausgeschmissen wurde, weil er nicht bezahlen konnte. Er hat teilweise wieder bei seiner Mutter gewohnt und also wirklich aus ganz niederen Verhältnissen. Und der hat natürlich auch eigentlich immer nur diese Kohle im Blickfeld gehabt, sich ein besseres Leben gönnen zu können, seiner Familie, seiner Frau, und hat sich da hochgearbeitet. Also das Geld, dieser Überlebenstrieb ist schon eine starke Motivation bei einem Kämpfer. Klar, so ein Titel ist schön, so ein Gürtel, wenn er zu Hause in der Vitrine liegt, aber am Ende geht es doch darum, die Familie zu versorgen und ja, einen vollen Kühlschrank zu haben.
Absolut, absolut.
Was mich jetzt mal interessieren würde, du machst ja auch immer ein bisschen was für WeLove MMA. Hm. Die hätten ja auch eine Veranstaltung gehabt Ende Januar.
Echt?
Ja, in Düsseldorf, soviel ich weiß.
Ja.
Wahrscheinlich alles abgesagt, ne? Ich meine, die hätten am 30. Januar in Düsseldorf eine Veranstaltung gehabt. Zumindest habe ich wo mal gelesen.
Ich glaube, da kommen mehr als zwei Haushalte zusammen.
ja. Aber das ist halt jetzt der Unterschied zwischen USA und Deutschland.
Ja, in den USA, da hast du doch teilweise 15.000 Zuschauer in der Halle, habe ich mal gesehen. Wir hatten es ja letzte Episode erst, Canelo oder so. Da gab es es ja.
Oder bei Ryan Garcia. Ryan Garcia, der Kumpel von Canelo, ja.
Aber bei McGregor sind Zuschauer dabei.
Ja, circa, was hatte man gesagt, 5.000
irgendwie
oder
so. Irgendwie sowas, ja. Das wird, da bin ich mal richtig gespannt, weißt du?
Ja. Ja, wobei ich auch nicht wissen möchte, wie da die Ticketpreise sind.
Ja, ich glaube, alles auf Einladung.
Ja, so Promi-mäßig und so ein paar Scheichs.
Ja.
Und wenn man schaut, ich bin dann gespannt auf die anderen Veranstaltungen, weil die UFC hat ja geplant, bis Mitte Februar alle Veranstaltungen in Dubai zu machen. Abu Dhabi, sorry.
Ja, klar, weil die haben sich dort einfach auch was Großes aufgebaut und die werden sehr, sehr gut unterstützt und das wird alles sehr, sehr ordentlich auch gemacht dort.
Also ich denke mal, die haben wirklich jetzt gesagt, wir gehen mit dem kompletten Team darüber, wir halten die da auf dieser, in Anführungsstrichen, Insel, die ja sehr landnah ist, aber wir packen das ganze Team da auf die Insel und bleiben da einen kompletten Monat und ziehen die Dinger durch, weil dieses ständige Hin- und Herreisen birgt natürlich das Risiko von Ansteckungen wieder und das Risiko will man wohl nicht eingehen. Und deswegen werden wir jetzt wirklich vom 16. Januar bis hin zur UFC 258, das ist dann Usman versus Burns, die ganzen Veranstaltungen werden wir aus Abu Dhabi sehen.
Ja.
Und dann geht es wieder in die USA und da ist dann der erste Fight Curtis Blaydes gegen Derrick Lewis. Hat man das nicht schon mal?
Nee, hat mir tatsächlich noch nie. Habe ich mir aber auch gedacht und dann habe ich nachgeschaut. Die haben gar nicht gegeneinander gekämpft. Aber ich glaube, der war schon mal angesetzt.
Und gegen wen hatte Derrick Lewis gekämpft, wo das Ding so langweilig war?
Ngannou.
Ngannou war das?
Ja, ja, Ngannou gegen Derrick Lewis, das war... Ich glaube, Ngannou hat, einer von beiden hat, ich schaue mal kurz mal die Statistik mir an, weil das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, weil man muss natürlich verstehen, wir reden da von 15 Minuten. Das heißt, wenn wir uns die Statistik anschauen, dann müssen wir verstehen, dass diese gelandeten Treffer in 15 Minuten passierten. So. Francis Ngannou landete 11 Wirkungstreffer und Derrick Lewis landete 20 insgesamt.
Viele habe ich gar nicht gezählt in dem Kampf. Ich weiß gar nicht, was sie da gesehen haben.
Ja, also.
Sehr großzügig gewertet, würde ich sagen. Da sind wahrscheinlich auch so Klatscher auf die Schulter und so mit dabei gewesen.
Ich weiß auf jeden Fall, dass Ngannou in der ersten Runde einen Schlag landen konnte und Derrick Lewis satte 5. In der zweiten Runde hat Ngannou dann mehr getroffen. Da hatte er 6 Treffer gelandet und Derrick Lewis 4. Oh, in der dritten Runde hat Derrick Lewis losgelegt. Denn da hat er knapp dreimal so viele Schläge, fast dreimal so viele Schläge gelandet wie Ngannou. Und zwar 11.
Ja. Spektakulär. An so viele Aktionen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wenn du das jetzt so erzählst, hört sich das an wie ein guter Kampf.
Nein, nein, das.
Aber apropos guter Kampf, bei der Veranstaltung wird dann auch wieder dein Lieblingsschwergewichtskämpfer Andrei Arlovski wieder kämpfen.
Ja, tatsächlich. Moment. Hat er sich auch reglich verdient, der Arlovski.
Definitiv. Also es bleibt uns nichts erspart. Kommen einige gute Sachen auf uns zu.
Ja, dann würde ich sagen, war es das mit der aktuellen Episode? Und Matthias, Schlusswort gehört natürlich dir.
Ja, vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören. Heute eine Folge, die wieder etwas kürzer geworden ist oder normal lang, so circa 30 Minuten. Ja, wir hatten ja jetzt in der Vergangenheit ein, zwei Folgen, die sehr lang waren, die aber witzigerweise sehr gut angekommen sind. Wir werden uns also auch in Zukunft bemühen, dann die Folgen nicht so kurz zu machen. Und spätestens, wenn Conor McGregor kämpft, dann müssen wir eine richtig lange Folge machen, oder?
Ja, ich weiß doch, über mein Idol kann ich
ja,
morgens...
Das ja. Fanboy,
naja. Ja.
Aber wenn ihr in Stimmung kommen wollt, dann kann ich euch nochmal den YouTube-Kanal vom Carsten empfehlen. Da kriegt ihr wirklich rund um die Uhr alle Infos. Da kommt ihr schon so richtig in Stimmung für diesen Fight. Ich brauche das nicht. Ich freue mich so schon wie Bolle. Aber wenn ihr so angeheizt werden wollt, dann solltet ihr unbedingt den Kanal abonnieren und da zuhören bzw. zuschauen. Sieht man auch immer tolle Bilder vom Training der Athleten etc. Mich fixt das immer richtig an. Total super. Also hier an der Stelle nochmal ein fettes Kompliment an dich, Carsten.
Danke.
Und ja, apropos YouTube-Kanal. Ich werde auch die Tage jetzt mit meinem neuen Kanal loslegen. Also wer mich da supporten möchte, unterstützen möchte, es tut nicht weh. Es ist einfach nur ein Abo und damit ist mir viel geholfen, da ich auf meinen alten Kanal nicht mehr zugreifen kann und meine ganzen 80.000 Abonnenten sozusagen verloren habe, bin ich natürlich auch auf eure Unterstützung angewiesen. Also gerne meinen Kanal Mighty Matze 2.0 abonnieren, freue ich mich drüber. Und wer weiß, vielleicht ist auch da das ein oder andere interessante Video für euch dabei. Vielleicht mache ich auch mal ein Kampfsportvideo, mal schauen.
Ja, auf jeden Fall.
Gucken wir mal. Super.
Schauen wir mal.
Vielen Dank, Carsten. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Episode. Ist es dann schon die 100?
Nee.
99 oder 98?
Ey, wir machen gerade 99.
Jetzt machen wir 99?
Ja.
Okay.
Oder machen wir gerade 99?
Oder 98?
Nee, wir machen gerade 98.
Sag ich doch, 98.
Ah.
Ja, dann müssen wir nächste Woche zwei Folgen machen. Dann haben wir die 100. eine McGregor-Folge. Oder wir machen eine Folge, dann haben wir danach die 100. Das ist auch eine McGregor-Folge. Also 100 wird auf alle Fälle mit Conor McGregor zu tun haben.
Ja, was auch sonst.
Wundert euch nicht, wenn der Podcast ein bisschen wuschelig dann wird, weil wir werden beide dann Feier des Tages eine Flasche Whisky aufmachen.
Proper 12.
Proper 12, genau. Der
Ich hab hier noch, und Matthias, ich habe das nicht vergessen. Ich weiß nicht mehr, unter welcher Bedingung ich dir eine McGregor-Tasse zuschicke, aber sagen wir einfach, wenn McGregor Poirier finisht, dann schicke ich dir eine Tasse zu.
Oh, wow, da freue ich mich.
Eine McGregor-Tasse.
Genau, weil wir haben es im letzten Podcast erzählt, meine Tasse ist kaputt.
Ja.
Und ich habe gesagt, wenn Conor gewinnt, klebe ich das Ding und sauf wieder da raus.
Also dann, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.